Funktioniert das? Hören Sie? Okay. Guten Abend. Herzlichen Dank für die wiederholte Einladung, nicht nur nach Wuppertal, sondern in diese wunderbaren Räumlichkeiten. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, nicht mehr in dieser schönen Stadt gewesen, seit ihr diesen neuen bombastischen Hauptbahnhof dahingestellt habt. Also das erinnerte mich an Bauten von gewissen Imperien, die nach dem Niedergang der Eisenbahn, zum Beispiel in den USA, wurden in Washington D.C. in den 80er Jahren, wo ich da gelebt habe, riesige bombastische Bahnhöfe gebaut. Es fahren kaum Züge. Ich hoffe, dass wir nicht eines Tages auch diesen Punkt erreichen angesichts des desaströsen Bahnmanagements. Ich rede jetzt nicht über die Gewerkschaft heute Abend und ihren Streik, das könnten wir auch noch. Also Urgestein, ich habe immer gedacht, das fängt frühestens bei 1000 Jahren plus an, aber meinetwegen. Aber einige im Saal verbinden wahrscheinlich mit meinem Nachnamen eher noch meine Mutter, Hildegard Zumach, langjährig Generalsekretärin der Evangelischen Frauenarbeit, wesentlich verantwortlich für die Kampagne Kauft keine Früchte der Apartheid zur Überwindung des südafrikanischen Apartheid-Regimes. Und als die im Dezember 22 kurz vor Weihnachten mit 95 verstorben ist und wir dann, meine Schwester und ich, ihre Wohnung in Bergstadtbach auf- und ausgeräumt haben, fanden wir dann noch Nachlässe meines Vaters. Und wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, im Jahre 1954 wären, was mein Geburtsjahr ist, dann wären im Saal möglicherweise einige, die mit dem Namen Zumach noch meinen Großvater und meinen Urgroßvater verbinden. Die haben nämlich ausgehend von Leipzig, jetzt sind wir im 19. Jahrhundert, die waren Tuchmacher und die waren darauf besessen, gutes Tuch, gute Qualität, auch für Menschen, die nicht viel Geld haben, erschwinglich zu machen, damit die dann selber aus diesem guten Tuch, aus dem guten Stoff und Kleider nähen konnten. Und das haben sie gemacht, zunächst in Leipzig, dann mit Geschäften in Dortmund, hier in Elberfeld und in Köln. Und das Einzigartige, was es sonst so nicht gab, man konnte das Tuch auf Raten kaufen und das abbezahlen. Und das hat sicher 100 Jahre funktioniert, aber im modernen Kapitalismus dann nicht mehr. Ich weiß noch, dass mein Vater in den 60er und 70er Jahren mit dem Kabinenroller am Samstag durch die Kölner Arbeitervororte fuhr, um dann jeweils die Raten zu kassieren. Aber irgendwann hat er dann mit vielen 100.000 Mark Konkurs gemacht. Das Geschäft muss irgendwo in Elberfeld gestanden haben, ich weiß es nicht mehr. So viel mal zu meiner Verbundenheit auch mit dieser Stadt. Er hat es schon gesagt, wir haben den Titel so gewählt wie gewählt, aber an einigen anderen Orten ist die Veranstaltung mit der Überschrift nach den Kriegen in oder gegen die Ukraine und im Nahen Osten angekündigt. Weil wir doch, als wir uns im Mai, glaube ich, hier zum ersten Mal über die Veranstaltung unterhalten haben, gab es bei einigen die vorsichtige Hoffnung, dass zumindest, dass der Krieg gegen die Ukraine zumindest in einen Waffenstillstand gemündet ist, also ein Ende des heißen Krieges und Tötens und Zerstörens. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt und im Mai war natürlich auch noch keine Ahnung von dem, was dann am 7. Oktober in Israel, im Gazastreifen passieren würde und was seitdem dort passiert. Ich werde auf diese beiden Konflikte jetzt nicht ausführlich eingehen zunächst, aber natürlich gerne nachher in der Diskussion. Aber ein paar Bemerkungen will ich doch machen, und zwar, was bei aller natürlich spezifischen Unterschiedlichkeit dieser beiden Gewaltkonflikte, was sie gemeinsam haben. Zum Ersten, damit das auch ganz klar ist und unmissverständlich ist und niemand heute Abend oder danach mich falsch zitiert, das wird ja auch alles aufgezeichnet. Der Überfall Russlands auf die Ukraine, begonnen am 24. Februar 2022, ist ein Kriegsverbrechen ohne jede Einschränkung. Und es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür. Was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, ist ein Kriegsverbrechen. Ein Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschheit, das kommt immer darauf an, ob man von einem bewaffneten Konflikt ausgeht, dann ist es Kriegsverbrechen, sonst ist es Verbrechen gegen die Menschheit. Verbrechen gegen die Menschheit kann theoretisch auch eine Regierung gegen die Bevölkerung des eigenen Landes verüben. Von den Taten her, die dort verübt werden, ist es weitgehend identisch. Und auch dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Das ist die eine Gemeinsamkeit. Die zweite Gemeinsamkeit ist, dass beides, sowohl der Überfall auf die Ukraine wie die Taten der Hamas vom 7. Oktober letzten Jahres, eine Vorgeschichte haben, in einem Kontext passiert sind. Wobei die Vorgeschichte, selbst wenn man sie so kritisch beurteilt, wie ich das tue, seit Jahren keine Rechtfertigung ist, in beiden Fällen nicht, um das nochmal ganz klar zu sagen. Und die Gemeinsamkeit im Diskurs, vor allem bei uns in Deutschland, ist, wer es wagt, darauf hinzuweisen, dass es eine Vorgeschichte gibt oder einen Kontext, wird sofort niedergemacht. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ist auf eine Art und Weise niedergemacht worden, nachdem er in einer Rede vor der Generalversammlung in seinen ersten Sätzen die Verbrechen der Hamas klipp und klar und ohne Einschränkung verurteilt hat, die Hamas aufgefordert hat, alle Geiseln sofort freizulassen und den fortgesetzten Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen zu beenden. Und dann sagt Guterres, aber diese Taten geschahen in einem Kontext. Um dann gleich wieder nachzuschieben, aber dieser Kontext rechtfertigt in gar keiner Weise die Verbrechen der Hamas. Trotzdem ist Guterres angegriffen worden, nicht nur von der israelischen Regierung, vom israelischen UNO-Botschafter, die den Rücktritt forderten, sondern auch von so manchem Politiker und Politikerin bei uns, auch von welchen, die, ich hätte fast gesagt, eher abgehalftert sind. Herr Laschet hat sich auch dazu leider niedergelassen, auf eine unverschämte Art und Weise dem Generalsekretär der UNO Sympathien mit der Hamas zu unterstellen. Sowas hat es in der Geschichte der UNO, die ich ja nun sehr gut kenne, noch nie gegeben. Es hat noch niemals eine Rücktrittsforderung durch ein Mitgliedsland an den UNO-Generalsekretär gegeben. Und wer hier bei uns darauf hinweist, dass es die Vorgeschichte gibt zu diesem Ukraine-Krieg, die nach meiner unmaßgeblichen Meinung Mitte der 90er Jahre beginnt, ein Stichwort ist die NATO-Osterweiterung, aber auch die Nichtberücksichtigung legitimer Interessen, Sicherheitsinteressen, die man auch dem Verlierer des Kalten Krieges hätte zugestehen müssen. Wer darauf hinweist, wird sofort als Lumpenpazifist, als Putin-Freund verleumdet. Also auch das haben diese beiden Gewaltkonflikte gemeinsam. Und die dritte Gemeinsamkeit ist eher der Versuch, eine vorsichtige Hoffnung zu formulieren. Wenn denn dieser Gaza-Krieg irgendwann etwas Gutes bewirkt, ich will jetzt hier nicht zynisch klingen, dann, dass dieser Gaza-Krieg nun endlich nach fast 60 Jahren völkerrechtswidriger, menschenrechtsfeindlicher Besatzung der palästinensischen Gebiete nun endlich die Illusion beseitigt, dass dieser Konflikt beherrschbar sei, manageable sei, wie es auf Englisch heißt, ohne dass man ihn im Kern löst, also ohne dass man das Problem der völkerrechtswidrigen, menschenrechtsfeindlichen Besatzung endlich überwindet und den Palästinensern das Recht auf eigene staatliche Selbstverwirklichung gibt, was ihnen von der UNO 1947 genauso versprochen worden ist wie den Juden und den Israelis. Diese Hoffnung habe ich. Das Versprechen der Regierung Netanyahu, sie garantiere die Sicherheit aller Menschen in Israel, ist nun nachhaltig zertrümmert durch das, was am 7. Oktober geschehen ist. Das wird sich auch nicht reparieren lassen. Die Frage ist, ob die sogenannte internationale Gemeinschaft, innerhalb derer ja Deutschland keine unwesentliche Rolle spielt, sich nach einem Ende des Heißen Krieges im Gaza dann auch wieder beruhigt und sagt, naja, jetzt können wir das weiter so laufen lassen und müssen uns nicht bemühen um eine politische Lösung. Ich hoffe, dass das diesmal anders läuft. Und im Fall des Ukraine-Krieges ist es so, dass ich hoffe, dass die Selbsttäuschung, der Selbstbetrug der westlichen Regierung und eines großen Teils der Medien in den westlichen Unterstützerstaaten der Ukraine dass dieser Krieg für die Ukraine militärisch zu gewinnen sei und man diesen Konflikt auf diese Weise lösen könne und sich deswegen nicht ernsthaft um einen Waffenstillstand und dann auch um Verhandlungen bemühen muss, dass diese Illusion hoffentlich rechtzeitig, das heißt lange vor den US-Wahlen am 6. November dieses Jahres, überwunden wird. Und auch dazu wäre es nicht ganz unwichtig, wenn die Regierung unseres Landes hier auch innerhalb der NATO endlich eine andere Position einnimmt. Dazu nachher mehr. Aber jetzt tun wir mal die nächsten 31 Minuten so, als wären diese beiden heißen Kriege beendet und kommen zu der Frage, welche Weltordnung, welche Werte. Es ist ja in dem Einladungstext zu Recht angemerkt, das ist keine neue Frage. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, in dessen Verlauf ja zumindest zwei Großreiche zerfallen sind, das Habsburger Reich und das Osmanische Reich, hat man diese Fragen ähnlich auch diskutiert. Man hat es dann zum Teil aufgelöst, dass man den Völkerbund gegründet hat, also den Vorläufer der heutigen UNO, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine internationale Organisation geschaffen hat, wie der Immanuel Kant ja in seiner Schrift zum ewigen Frieden 1792 schon sehr konkret vorgeschlagen hatte. Das war ein Fortschritt. Das hat nicht lange gehalten, das wissen wir. Nach dem Zweiten Weltkrieg der erneute Versuch mit der UNO-Gründung. Das war natürlich ein gewaltiger zivilisatorischer Fortschritt, der nur möglich war vor dem Hintergrund der Shoah, also der industriellen Vernichtung von über 6 Millionen europäischen Juden und eines von Nazi-Deutschland ausgelösten Krieges mit über 60 Millionen Toten. Das hat dann dazu geführt, dass in der UNO-Charta zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte ein Kriegsverbot vereinbart wurde. Das gab es ja vorher nicht. In der Völkerbundsatzung war Krieg nach wie vor erlaubt. Also in der UNO-Charta Kriegsverbot und ausdrücklich an vielen Stellen auch ein Friedensgebot. Sich also, wenn es denn doch zum Krieg kommt, darum zu bemühen, mit allen Kräften möglichst bald die Beendigung des Krieges und dann Verhandlungen um eine Lösung, eine politische Lösung der zugrunde liegenden Ursachen. Und der zweite große zivilisatorische Fortschritt nach 1945 ist natürlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, in der zum allerersten Mal in der uns bekannten Menschheitsgeschichte individuelle Menschenrechte überhaupt definiert, kodifiziert und dann als universell gültig vereinbart wurden. Und ich muss sagen, auch wenn das pathetisch klingt, für mich sind diese beiden Normen und Vereinbarungen, die UNO-Charta mit dem Kriegsverbot und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, die wichtigsten und einzig verlässlichen Leitlinien für politisches Handeln. Und zwar nicht nur in internationalen Beziehungen, sondern auch innergesellschaftlich bei uns. Und sie gelten universell. Und auch der erste Satz unseres Grundgesetzes ist von universeller Gültung. Der heißt nämlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde des oder der Deutschen oder die Würde des weißen Mannes oder die Würde der Europäer, sondern die Würde des Menschen. Und damit sind alle Menschen auf dieser Erde gemeint. Es gibt oben noch Plätze, wenn Sie keinen da hinten mehr finden. Okay. Das Problem ist, dass die Weltordnung, die mit der UNO-Charta geschaffen wurde, nicht zu einer wirklich gerechten Lage geführt hat. Ich will ein, zwei Dinge nennen von strukturellen Ungerechtigkeiten, die bis heute relevant sind. Schon 1946 hat die UNO-Generalversammlung beschlossen, wir wollen eine UNO-Handelsorganisation gründen, in der künftig alle wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, also Handelsfragen, Investitionsfragen, Finanzfragen, Währungsfragen im Rahmen der UNO diskutiert und vereinbart werden, nach den Gesetzmäßigkeiten der UNO, wo also jedes Land gleichberechtigt ist. Das wollten die USA nicht, die nun damals unhinterfragt die führende und einzige Weltmacht waren. Und sie haben durchgesetzt, dass statt dieser UNO-Organisation eben die Weltbank und der Internationale Währungsfonds gegründet wurden. Zwei Institutionen, in denen die USA alleine mit ihren Stimmengewichten eine Sperrminorität hat, mit 13%, Und wenn sich die nördlichen Industriestaaten, also USA, Kanada, EU, Japan, einig sind, wenn sie bestimmte Interessen haben innerhalb dieser Institutionen, haben sie in der Summe über 65% der Stimmen. Und die Länder des globalen Südens, die ja etwa 130 Mitgliedstaaten in der UNO sind, also mehr als zwei Drittel der 193, fordern nun seit vielen Jahrzehnten, dass diese Ungerechtigkeit endlich verändert wird und sie entsprechend dann auch mehr Stimmengewichte bekommen. Das ist unerfüllt. Eine zweite strukturelle Unzulänglichkeit: bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen über die Nazi-Verbrecher sind ja erstmals die vier sogenannten Kernverbrechen auch definiert worden, die bis heute gültig sind, also Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen des Angriffskrieges. Und die UNO-Generalversammlung hat ebenfalls 1946 gesagt, jetzt wollen wir einen internationalen Strafgerichtshof gründen, der künftig für die Verfolgung dieser vier Kernverbrechen zuständig ist, wo immer auf dieser Welt und von wem auch immer sie begangen werden. Das wollten die USA nicht, das wollte auch die Sowjetunion nicht, das wollte auch Frankreich und Großbritannien nicht, also vier ständige Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates. China spielte noch damals keine Rolle, hat sich für nichts interessiert. Warum wollten es diese vier nicht? Stellen wir mal vor, wir hätten ab Mitte der 50er Jahre einen internationalen Strafgerichtshof gehabt, dann wären US-amerikanische Politiker und Militärführer natürlich wegen des völkermörderischen Vietnamkrieges da verurteilt worden, sowjetische Politiker, Militärs wegen der Invasion und der Besatzung Afghanistans ab 1979, französische Verantwortliche für den Algerienkrieg 1962 und wahrscheinlich auch britische Verantwortliche für das Vorgehen der britischen Soldaten in Nordirland in den 60er und 70er Jahren. Und erst vor dem Hintergrund der jugoslawischen Zerfallskriege Anfang der 90er Jahre bei uns, die ja das große Erschrecken ausgelöst haben, dass in Europa nach zwei Weltkriegen sowas wieder möglich ist, Massenvertreibungen, Massenmorde, Konzentrationslager. Erst dieser Schock und dann natürlich der Völkermord in Ruanda 1994 haben dann die Dynamik geschaffen, dass 1998 endlich dieser internationale Strafgerichtshof gegründet wurde. Das ist ein gewaltiger Fortschritt, auch wenn viele wichtige Länder bis heute nicht beigetreten sind, die USA nicht, Russland war dabei, ist wieder raus, Israel nicht, Pakistan nicht und so weiter. Aber trotzdem ist das ein Fortschritt. Aber es ist natürlich eine Schieflage, auch wenn man sich anguckt, welche Verbrechen dort verhandelt werden, oder mutmaßlich, und welche nicht. Und da komme ich nochmal auf eine aktuelle Schleife. Kurz nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine und ich glaube nach den Massakern von Butscha ist vor dem Strafgerichtshof, dem internationalen, ein Verfahren eröffnet worden, auch Anklage erhoben worden, um diese Verbrechen zu untersuchen und inzwischen sogar ein Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen worden, nicht wegen dieser Verbrechen, sondern wegen der Entführung ukrainischer Kinder nach Russland. Und es Mitgliedsländer, vor allem jetzt westliche, auch die USA, die eigentlich diesen Strafgerichtshof nicht anerkennen, haben viele Ressourcen bereitgestellt, finanzielle und personelle, für diese Untersuchungen von Verbrechen in Russland. Es gibt aber auch seit 2021 den Beschluss des Gerichtshofes, ja, wir sind zuständig auch für die palästinensischen Gebiete, was lange umstritten war. Auch die deutsche Bundesregierung hat alles versucht zu verhindern, dass der Strafgerichtshof sich dafür zuständig erklärt, nachdem Palästina ja beigetreten ist. Und dann ist entschieden worden, wir sind zuständig und rein formal gibt es seit Ende 2021 ebenfalls ein Verfahren, das bezieht sich zunächst mal auf die mutmaßlichen Verbrechen beider Seiten, wohlgemerkt, in den letzten beiden Gaza-Kriegen, also 2014 und 2089. Das Personal, was dafür zur Verfügung gestellt wird, die finanziellen und logistischen Ressourcen, ist weniger als 10% dessen, was für die Untersuchung zum Ukraine-Krieg zur Verfügung gestellt wird. Das sind alles Beispiele dafür, dass wir eben mitnichten eine gerechte Weltordnung haben. Ich könnte jetzt noch viele den ganzen Abend damit verbringen, diese Beispiele zu erzählen, aber Sie haben sicher viele selber auch im Kopf. Ich glaube, der Punkt ist klar und deswegen komme ich jetzt zur Frage, warum eigentlich in den letzten so etwa 8-9 Jahren mit zunehmender Intensität behauptet wird von Teilen der politischen Klasse und auch vieler meiner Medienkolleginnen, die Welt sei zunehmend in Unordnung geraten. Die Balken dieser Welt würden nicht mehr halten, wie Herr Steinmeier es formuliert hat. Die Welt ist aus den Fugen geraten, ist seine Formulierung auf der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz 2015. Und da gab es eine Podiumsdiskussion, da saßen 5 Männer am Podium, 4 davon alle im viel schickeren Anzug als ich, mit Schlips, ein Vertreter der NATO, ein Vertreter der EU, ein Vertreter der Weltbank und ein Vertreter, ich glaube, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und die alle beklagten mit vielen Worten, die Welt ist aus den Fugen geraten, die ganzen schönen Institutionen, die wir seit 1945 uns errichtet haben, gerade auch in Europa, das funktioniert ja alles nicht mehr. Und der 5. Mann am Podium, der sah ganz anders aus, der hatte ein schönes, buntes Buschhemd an, der hatte einen großen, schwarzen Curly und eine braune Haut. Ein indischstämmiger Südafrikaner, der damalige Generalsekretär von Greenpeace International, der kam als letzter dran und der haute mit der Faust auf den Tisch und sagt zu den anderen 4, wovon quatschen Sie eigentlich die ganze Zeit? Die Welt ist noch nie in den Fugen gewesen. 4/5 der Weltbevölkerung hatten noch nie die Sicherheit wie ihre im reichen Norden, also Nordamerika und Europa, seit Jahrzehnten genießt. Also so viel mal zur Wahrnehmung auch, zur selektiven Wahrnehmung, gerade bei uns in Europa. Und das ist Teil des Problems. Wir haben natürlich in den 45 Jahren des Kalten Krieges, ob nun dank der atomaren Abschreckung, wie offiziell behauptet wird, oder trotz des atomaren Abschreckungspakts, wo wir ja heute wissen, dass wir mindestens 31 Mal verdammt Glück gehabt haben, dass es nicht zum Krieg gekommen ist, wie auch immer, wir haben diese 45 Jahre des Kalten Krieges als eine relativ stabile Welt erlebt. Und viele von uns haben verdrängt oder auch nicht gewusst, was im Rest der Welt in Anführungszeichen alles an schlimmen Kriegen und anderen Problemen stattfand, oftmals mit Beteiligung der ehemaligen europäischen Kolonialmächte und der USA und auch der Sowjetunion. Und wir haben ja in dieser Zeit in Europa Institutionen geschaffen, die es so bis heute auf den anderen Kontinenten nicht gibt. Wir haben die Gesamteuropäische Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, heute Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, mit ursprünglich 35 Staaten, nach dem Zerfall der Sowjetunion und von Jugoslawien, Tschechoslowakei, sind es heute 57 Staaten. Wir haben die Entwicklung hin zur Europäischen Union mit den ganzen Zwischenetappen. Wir haben einen Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, das gibt es auch nirgendwo, vor dem wir alle auch als Individualbürgerinnen klagen können, wenn wir uns von der Justiz unseres Landes nicht gerecht behandelt fühlen. Wir haben eine Europäische Menschenrechtskonvention, die in einigen Details noch weiter geht als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO von 1948. Und wir haben den Europarat, wo eben alle europäischen Länder, nicht nur die EU-Staaten, Mitglied sind, auch die Russen, werden im Moment auch suspendiert. Und dass wir diese Institutionen alle haben und diese ganzen Regeln und Normen, führt oftmals bei uns zu so einer gewissen Überheblichkeit. Wir seien doch im Grunde ein bisschen weiter schon entwickelt oder zivilisatorisch etwas fortschrittlicher als die anderen Kontinente. Das ist natürlich europäische Arroganz. Und es wird dabei oft vergessen, wir haben diese Institutionen nicht, weil wir irgendwie weiter sind oder besser sind oder aufgeklärter sind, sondern das ist Ergebnis der Tatsache, dass auf diesem Kontinent die zwei fürchterlichen Weltkriege des letzten Jahrhunderts begonnen wurden, ausgetragen wurden mit vielen negativen Folgen auch für andere Teile der Welt. Aber dieses europäische, ich sage es nochmal zugespitzt, Überlegenheitsgefühl trägt mit dazu bei, dass wir jetzt seit einigen Jahren immer stärker hören, dieses Europa, womit damit zunächst die EU vor allem gemeint ist, müsse doch nun endlich ein globaler Player werden, ein globaler Player mit auf Augenhöhe mit den anderen globalen Playern, als das sind die USA, China, Russland, Indien, Brasilien, und durchsetzungsfähig. Und was heißt das, wenn man das mal genau durchbuchstabiert? Das heißt, und das wird ja auch kräftig betrieben, auch sich militärisch all das anzuschaffen, was die anderen globalen Player schon haben oder auch im Moment dabei sind, sich anzuschaffen. Und diese Aufrüstungslogik, diese militärische, die läuft immer intensiver. Und wenn man das weitermacht, gibt es auch keinen logischen Punkt, warum man dann sagen sollte, aber eine Atomwaffe darf die EU nicht haben. Na? Das ist dann in der Logik dieser Dynamik und deswegen haben wir nun seit einiger Zeit immer häufiger Stimmen von aktuellen oder auch ehemaligen Politikern, wie kürzlich Herr Fischer, die offen dafür plädieren, dass sich die EU eine eigene Atomwaffenkapazität zulegt. Das für unerlässlich halten, gerade auch weil man sich angeblich nicht mehr auf die USA verlassen könne und so weiter und so weiter. Also hier wird an einer Rolle gespielt, gebastelt Europas in einer künftigen Weltordnung, die zumindest nicht meine Vorstellung ist davon, was denn eine gerechte Weltordnung wäre. Wir haben ja, ich sag mal, theoretisch könnte man drei Modelle malen, sich überlegen, einer künftigen Weltordnung. Die eine ist, dass wir wieder eine harte bipolare Konfrontationsordnung bekommen, wie zu Zeiten des alten Kalten Krieges, diesmal aber eben zwischen den USA und China, wobei dann beide Seiten versuchen würden, andere Länder mit in den Schulterschluss gegen den jeweiligen Hauptgegner zu zwingen. Dafür gibt es ja schon bestimmte Tendenzen, auch wenn man sich die beiden Administrationen anguckt, wie sie versucht, die EU in bestimmten Wirtschaftsfragen, Technologiefragen in einen Schulterschluss gegen China zu nötigen. Wenn das die Weltordnung wird, dann werden natürlich nicht nur der UNO-Sicherheitsrat und viele andere Teile des UNO-Systems ähnlich blockiert werden in ihren Handlungsmöglichkeiten, wie das im Kalten Krieg zwischen USA und Sowjetunion und ihren Verbündeten war. Und dann ist die Chance, dass wir die globalen Herausforderungen, über die wir seit Anfang der 90er Jahre sprechen, also mit der Klimaerhitzung angefangen, aber auch Hunger, was auch immer, dass wir die nicht bewältigen werden. Das wäre, glaube ich, das Worst-Case-Szenario einer künftigen Weltordnung. Jetzt darf ich mal eine Minute lang träumen oder spinnen. Die ideale oder gerechte Weltordnung wäre natürlich eine G193, also eine Gruppe der 193. Wir wissen, es gibt die G7, also die nördlichen Industriestaaten, die sich für die wichtigsten halten, manchmal oder zeitweise erweitert um Russland, G8. Dann vor 10 Jahren etwa hat man gemeint, naja, so ein paar von den relevanten sogenannten Schwellenländern des Südens müssen wir dazu nehmen, also Südafrika, China, Indien, Indonesien, daraus ist dann die G20 geworden. Aber auch diese G20 ist natürlich nicht repräsentativ für alle diese Länder dieser Erde. Und die Hoffnung, die so mancher etwa vor 10 Jahren hatte, China würde ein ehrlicher Makler und Fürsprecher und Interessenvertreter auch der kleineren, ärmeren Entwicklungsländer werden, das ist eine Illusion gewesen. Also G193 wäre eine Weltordnung, in der die Bedürfnisse und Interessen nicht nur der Regierungen der 193 Mitgliedstaaten der UNO, sondern vor allem auch die Bedürfnisse der Bevölkerung wirklich gehört werden und dann auch berücksichtigt und befriedigt werden. Das ist ein Traum, den werde ich nicht aufgeben, aber jetzt denken vielleicht einige, der Zuma spinnt oder hat einen Schnaps vor dem Abend getrunken. Nein, das habe ich nicht, aber ich denke, wir sollten an dieser konkreten Utopie festhalten und alle realen Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben und zu tun haben werden in den nächsten Jahren, immer auch messen an dieser konkreten Utopie. Das im Moment wahrscheinliche Szenario einer künftigen Weltordnung, mit künftig meine ich so mal den überschaubaren Zeitraum der nächsten 20, 25 Jahre, ist eine multipolare Ordnung. Multipolar, es ist nicht multilateral, das wird oft verwechselt, multipolar mit, ich sag mal, zwischen 5 und 7 Akteure. Das sind natürlich die USA und China, das ist die EU, das wird mit Sicherheit Indien sein, Brasilien, Russland weiterhin, möglicherweise noch Südafrika. Das sind dann ja Staaten, die innergesellschaftlich, innerstaatlich sehr unterschiedlich verfasst sind, das ist klar. Das wird sich möglicherweise auf absehbare Zeit nicht ändern. Also mehr oder weniger Demokratien, mehr oder weniger autokratisch oder gar diktatorisch verfasste Gesellschaften. Aber wenn sich diese 5 bis 7 Akteure einer multipolaren Ordnung zumindest darauf verständigen können, bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen, die uns alle betreffen, also mit Klima angefangen, da zu kooperieren, dann wäre das schon ein relativer Fortschritt. Wenn wir dazu kommen, hieße das dann, dass man dann mit Rücksicht auf diese Ordnung, mit Rücksicht auf diese Kooperation, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, sei es in Russland oder in China, nicht mehr ansprechen sollte, nicht mehr diskutieren sollte, wie ja so manche meinen. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Wenn ich anfangs gesagt habe, dass für mich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die individuellen Menschenrechte, die dort definiert wurden, universell gelten, dann muss man sie auch immer und überall einfordern und die Verletzungen und Verstöße immer und überall anprangern, wo das notwendig ist. Es kommt drauf auf den Ton der Musik an. Was meine ich damit? Wenn man mit chinesischen Vertreterinnen und Vertretern, nicht nur mit offiziellen, sondern auch mit normalen Bürger und Bürgerinnen über die Menschenrechtsverletzungen, die es dort gibt, die individuellen politischen, bürgerlichen Freiheitsrechte sind zum Teil dramatisch eingeschränkt, dann sollte man vielleicht auch gleichzeitig mal feststellen, die Tatsache, dass in China, wo während der Kulturrevolution über 40 Millionen Menschen verhungert sind, heute 1,4 Milliarden Menschen ernährt werden und die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, saubere Toiletten, Gesundheitsversorgung, Dach über dem Kopf, Bildung, weitgehend, wenn auch nicht zu 100% verwirklicht sind. Das ist ein gewaltiger menschenrechtlicher Fortschritt, dass nämlich die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Menschenrechte nicht perfekt, niemals perfekt, aber doch in einem weitgehenden Maße in China verwirklicht sind. Das macht die Verletzung der bürgerlichen politischen Freiheitsrechte nicht besser. Aber ich glaube, wenn man diesen Fortschritt auch mal anerkennt, dann ist man in einer besseren Position, dann auch kritisch mit chinesischen Gesprächspartnerinnen über die Defizite bei den politischen bürgerlichen Rechten zu sprechen. Das bringt mich zu einem grundsätzlichen Problem, mit dem wir es zu tun haben, mindestens in den letzten 30 Jahren seit Ende des Kalten Krieges und das uns auch in der Debatte jetzt über die aktuellen Kriege, sei es Ukraine, sei es Gaza, immer mehr und immer stärker einholt. Es wird ja oftmals behauptet, in der politischen Klasse bei uns, es gäbe so etwas wie westliche Werte. Die NATO bezeichnet sich offiziell als Wertegemeinschaft, westliche Wertegemeinschaft. Aber auch in Teilen der Diskussion in der Friedensbewegung und anderen Nichtregierungsorganisationen höre ich diese Behauptung. Oder es wird als Vorwurf formuliert, die westlichen Industriestaaten versuchten ja anderen Ländern ihre westlichen Werte aufzuzwingen. Das ist mit Verlaub Quatsch. Es gibt keine westlichen Werte. Punkt. Und ich kann nur dringend empfehlen, das aus dem eigenen Sprachschatz zu tilgen. Es gibt nur die von mir geschilderten universellen Werte. Und die gelten eben universell. Das Problem ist, dass die westlichen Staaten und die westlichen Regierungen zumindest in den letzten 33 Jahren seit Ende des Kalten Krieges, über die Zeit davor her rede ich jetzt mal gar nicht, in so vielen Fällen die universellen Werte und Normen so selektiv angewendet haben, nach doppelten Standards angewendet haben, dass der Westen heute ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem hat im Rest der Welt. Ich will nur zwei der schlagendsten Beispiele nennen. Der Irakkrieg, der völkerrechtswidrige Irakkrieg der USA und Großbritanniens vom Jahre 2003, der im Ergebnis über 1 Million Irakerinnen das Leben gekostet hat, gilt bis heute in der politischen Klasse bei uns maximal als ein lässlicher Fehler. Es gibt auch bei uns, nicht nur in der CDU, Politiker, die es für den Fehler halten, dass Deutschland damals nicht aktiv mitgemacht hat, ja? Und als die südafrikanische Regierung versucht hat, im Jahre 2005 in der UNO-Generalversammlung eine Resolution herbeizubringen, in der wenigstens mal festgestellt worden wäre, ja, das war ein völkerrechtswidriger Krieg, der die UNO-Satzung verletzt hat, die UNO-Charta, ist die südafrikanische Regierung von den USA so massiv unter Druck gesetzt worden, bedroht worden mit Sanktionen und so weiter, dass Südafrika diesen Resolutionsentwurf zurückgezogen hat. Das ist ein Vorgang, der in den Ländern des globalen Südens sehr bewusst ist, sehr kollektiv bewusst ist. Jetzt erleben wir dasselbe wieder. Das Schweigen oder weitgehend dröhnende Schweigen westlicher Regierungen zu dem, was nun tatsächlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit durch die israelischen Streitkräfte sind, das erschüttert die Glaubwürdigkeit des Westens in ganz vielen Ländern des globalen Südens wahrscheinlich mehr als irgendein anderes Ereignis der letzten 30 Jahre. Das ist natürlich unser aller Problem, weil wir auch als Bürgerinnen dieses Landes Deutschland in Gesprächen mit Menschen aus dem Süden in Mithaftung genommen werden für die Politik unseres Landes. Das erlebe ich jedenfalls immer wieder, kann ich auch nachvollziehen. Und es ist dann schwierig zu erklären, dass man selber genau diese Doppelstandards der eigenen Regierung seit langem kritisiert und die Sache anders sieht. Wenn Frau Baerbock, um ein sehr aktuelles Beispiel zu nehmen, die Politik von Putin in diesem Krieg scharf kritisiert, zu Recht, aber bis heute nicht ein Sterbenswörtchen zum Krieg des NATO-Partners Türkei gegen die Kurden und Kurdinnen in den Nachbarländern verliert. Und auch mit Blick auf den Gaza-Krieg bis heute nichts wirklich Kritisches gesagt hat, dann ist das so ein Beispiel auch für doppelte Standards, für selektive Anwendung universell gültiger Werte. Und wer das betreibt, der beteiligt sich oder ist mitverantwortlich an der Schwächung, an der Unterminierung dieser universellen Normen und Werte, was letztendlich zur Zerstörung führt. Ja, ich will das nochmal auf den Ukraine-Krieg ummünzen. Wenn also jetzt uns erzählt wird, seit einiger Zeit, das ist ja so ein neues Narrativ, wie es so schön heißt, Neudeutsch, bei diesem Ukraine-Krieg und möglicherweise auf die absehbaren nächsten Jahrzehnte gehe es um einen globalen Konflikt zwischen auf der einen Seite westlichen liberalen Demokratien, also uns, und auf der anderen Seite der Allianz von autokratisch bis diktatorisch regierten Staaten, Klammer auf, China, Russland und anderen. Das ist ja das Narrativ, das man auch aus Berlin immer stärker hört. Dann muss ich sagen, dieses Narrativ ist überheblich und arrogant. Es ist analytisch falsch und es ist kontraproduktiv. Warum es überheblich und arrogant ist, habe ich, glaube ich, mit meinen letzten Ausführungen deutlich gemacht, wegen eben der Verletzungen internationalen Normen, auch von Kriegsverbrechen, illegalen Kriegen, die auch westliche Regierungen in den letzten 30 Jahren geführt haben. Warum ist dieses Narrativ analytisch falsch? Natürlich sind Russland und China keine Demokratien. Darüber besteht ja wahrscheinlich Konsens hier. Aber abgesehen davon bestehen doch fulminante Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern. In ihrer Geschichte, in ihrer geografischen Lage, in ihrer Bevölkerungsgröße, in ihrem Ressourcenreichtum bzw. Ressourcenarmut, kommt darauf an, ob man über fossile Energien redet oder über Lithium und seltene Erden, in ihren Kulturen, in ihren Zielsetzungen und, und. Und anstatt sie jetzt in eine Ecke zu drängen mit diesem Etikett, mit diesem Narrativ, wäre es doch viel klüger, diese Unterschiede zu nutzen, auch um diesen Krieg zu beenden. Was meine ich damit? Es gibt in Peking, wenn auch nicht auf offener Bühne, aber doch hinter verschlossenen Türen und auch bemerkbar, eine Debatte in der Führung. Da gibt es eine Fraktion, die sagt, wir sollten uns nun eigentlich an unseren eigenen wohlverstandenen chinesischen Interessen orientieren. Und das ist, wir sind heute Exportweltmeister vor Deutschland. Unser Interesse müsste doch sein, dass die internationalen Handelslieferketten endlich wieder funktionieren. Unser Interesse müsste sein, dass die wichtigsten Absatzmärkte für chinesische Produkte, das ist nun mal Nordamerika und Europa, uns erhalten bleiben. Und das ist doch bitteschön alles wichtiger als mit Russland als Juniorpartner und im Moment billiger Tankstelle ein noch engeres Bündnis zu schließen. Es ginge doch darum, diese Fraktion zu stärken, wenn man hofft, dass China endlich Einfluss auf Putin nimmt, diesen Krieg zu beenden. Aber mit diesem Narrativ, was hier ausgestreut wird, stärkt man die Hardliner-Fraktion, die es natürlich in Peking auch gibt, die auf eine verschärfte globale Konfrontation setzt, nicht nur mit den USA, sondern mit dem gesamthaften Westen. Deswegen sage ich, ist dieses Narrativ auch kontraproduktiv. Ich kriege jetzt schon warnende Blicke hier von rechts. Ich glaube, ich höre einfach mal auf. Ja, ich bin unterhalb der 50 Minuten. Und wir haben. Ich habe noch 5 Minuten, ja, aber das schöpfen wir dann aus in meinen Antworten auf die vielen Fragen und Widerworte, die jetzt hoffentlich kommen. Danke erstmal für die Geduld. Applaus